Ihr hört's wahrscheinlich schon, diese Folge haben wir nicht in einem Studio oder zu Hause bei einer Person aufgezeichnet. Wir durften diese Folge auf einem Festival auf der Bühne aufnehmen.
Hallo, so viele Menschen, ich freue mich. Herzlich willkommen.
Vor dem Termin haben wir uns dazu viele Gedanken gemacht. Und dann haben wir uns dazu entschieden, über ein Thema zu sprechen, das man jetzt nicht sofort auf einem Festival erwarten würde, weil es immer noch ein ziemliches Tabu ist.
Und zwar soll es heute um Verlust, um Tod, aber auch um das Weitermachen danach gehen. Und es geht darum, wie ist das, wenn man seine Partnerin verliert, wenn man weitermachen will und muss und darum, wie man auch wieder glücklich wird. Dafür habe ich mir einen Gast eingeladen und das ist Markus und den würde ich jetzt gerne auf die Bühne bitten.
Ich bin der Markus und habe letztes Jahr meine Frau verloren.
Die Sabina, wie würdest du sie beschreiben? Was war sie für ein Mensch?
Trifft eigentlich ein Wort am besten, ist eine Kämpferin.
Mhm.
Eine lebensfrohe Kämpferin. Sie hat einfach doch durch das, was sie die ganzen letzten Jahre durchgemacht hat, immer ihre Freude behalten, ihr Lächeln behalten, auch wenn es wirklich ganz tief mal im Keller war. Ne?
Und vielleicht kennen auch einige von euch Sabina. Mein Kollege Sebastian Meinberg von der Puls-Reportage hat sie nämlich über Jahre hinweg immer wieder getroffen. Sabina hat eine ziemlich lange Krankheitsgeschichte hinter sich. Sie hat seit ihrer Geburt Mukoviszidose. Das ist eine Stoffwechselerkrankung und deshalb hat sie oft Husten, Atemnot und immer wieder starke Entzündungen.
Ich kann dir mal einen Strohhalm geben und durch den atmest du ein und aus.
Ach ja?
Und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie es ist, an meiner Stelle zu atmen.
Sabina wartet sehr lange auf ein Spenderorgan. Irgendwann ist es soweit. Ihr wird eine neue Lunge transplantiert.
Sabina, wie lange hast du auf diesen Moment gewartet?
Oh, zu lang, glaube ich. 4 Jahre, um genau zu gehen.
Wie das genau abgelaufen ist, könnt ihr euch bei der Puls-Reportage anschauen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. 3 Jahre nach der ersten Transplantation geht es Sabina aber plötzlich schlechter. Sie braucht nochmal eine neue Lunge. Sie hat Glück und bekommt tatsächlich wieder ein Organ. Vor der OP, erzählt Markus, sind Sabina und er noch voller Hoffnung. Aber dann läuft der Eingriff ganz anders, als sie es sich gewünscht haben.
Wann war für dich der Moment, wo dir klar war, Sabina wird es wahrscheinlich nicht schaffen?
Das war tatsächlich erst 4 Tage, bevor es wirklich soweit war. Da hat das erste Mal eine Oberärztin mit uns geredet und da wirklich auch gesagt, es schaut sehr, sehr, sehr schlecht aus.
Mhm.
Es gibt noch eine Chance, wenn sich aber gewisse Werte einfach nicht erholen in den nächsten Tagen, dann ja, ist die Überlebenschance sehr gering.
Mhm. Und bist du zu Sabina gegangen und hast dir das gesagt?
Jein. Sie war tatsächlich an dem Tag, war sie noch wach. Sie hat viele Phasen gehabt, wo sie geschlafen hat, wo sie gar nichts mitgekriegt hat. Die Wachphasen tatsächlich waren eher kurz. An dem Tag tatsächlich war sie wach und ich bin nach dem Arztgespräch zu Sabina ins Zimmer rein und habe ihr gesagt, dass die Leber rumzickt, dass da noch ein paar Werte nicht passen, sich das erstmal erholen muss, aber sie da durchkommt. Und mehr habe ich tatsächlich nicht gesagt.
Aber du hast ihr gesagt, dass sie da durchkommt.
Ich habe gesagt, wir kriegen das hin, wie alles andere auch. Sie hat selbst da noch diesen Kampfgeist gehabt und den wollte ich mitnehmen.
Siehst du das heute immer noch so oder würdest du es heute anders machen?
Nee, absolut. Ich würde es genauso wieder machen.
Puh, was für eine schwierige Entscheidung. Der anderen Person zu sagen, dass es nicht gut aussieht, dass sie bald sterben könnte. Oder ihr das einfach zu verschweigen. Ich kann Markus' Gedanken absolut verstehen, dass er ihr nicht die Hoffnung nehmen wollte. Ihr nicht das Gefühl geben wollte, jetzt ist es vorbei. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das machen würde, aber wahrscheinlich genauso.
Welche Gedanken und Gefühle hattest du denn nach diesem Gespräch mit der Oberärztin?
Komplettes Durcheinander.
Mhm.
Ich bin von Haus aus ein ziemlicher Optimist. Mhm. Bis zum Schluss haben wir immer gesagt, wir kommen da durch. Und, aber an dem Tag war dann wirklich das erste Mal, wo ich dachte so, scheiße.
Und du hattest ja eine sehr lange Zeit, dich darauf vorzubereiten, auf einen Moment, wo es eventuell nicht weitergeht.
Ja, vorbereitet in Anführungsstrichen. Auf so einen Tag kann man sich tatsächlich nicht vorbereiten. Wenn dieser Moment einfach da ist, wenn es wirklich soweit ist, dass es keine Chance mehr gibt für die Person, dann schlägt ein wie eine Bombe.
Ja. Mhm.
Wir haben viel immer drüber geredet. Wir haben uns so gesehen schon vorbereitet, was auch sehr, sehr gut war. Da bin ich auch sehr froh drüber. Aber in dem Moment schlägt es einfach nur ein.
Kannst du dich noch an den Tag erinnern, den letzten Tag von Sabina? Auch welche Gespräche ihr noch geführt habt?
Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil das waren dann ihre letzten Worte, die ich von ihr gehört habe. Und ab dem Tag drauf war sie dann schon nicht mehr wach.
Was waren ihre letzten Worte an dich?
Ich liebe dich und bis morgen.
Ähm, Puh, jetzt bin ich gerade auch ein bisschen aus der Bahn geworfen.
Diese letzten Worte, die haben mich echt sehr berührt. Vielleicht, weil es sich so anhört, als hätte auch Sabina nicht geahnt, dass sie an diesem Tag das letzte Mal mit ihrem Mann sprechen wird. Aber mich berührt auch, dass Markus diese Worte noch so präsent hat. Nach diesem Tag, einem Donnerstag, wacht Sabina nicht mehr auf. Das Wochenende vergeht und dann, am Montag, will der Oberarzt wieder mit Markus sprechen.
Wo wir in dem Ärztezimmer gesessen sind und der einfach klipp und klar gesagt hat, es gibt keine Chance mehr, dass sie irgendwie ansatzweise lebensfähig diese Klinik verlassen kann. Und das war dann wirklich ja, der endgültige Moment, wo es einem dann wirklich klar war. Und da haben wir dann gesagt, okay, gibt's uns eine Stunde Zeit, wir holen die Familie und dann sind wir wieder da.
Und wie war das? Was habt ihr gesagt? Wie habt ihr euch verabschiedet?
Das war richtig heftig. Es hatte auch Gott sei Dank wirklich jeder die Chance, sich von ihr zu verabschieden, auch wenn sie es nicht mehr mitgekriegt hat, nicht bewusst. Und wir sind alle wirklich dann die ganze Zeit in ihrem Zimmer geblieben. Mhm. Und ja, haben dann bis am Dienstag in der Früh um 4:45 durchgehalten, wo es dann soweit war.
Wie hast du den Moment des Sterbens wahrgenommen? Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die diesen Moment mitgemacht haben und so irgendwie miterlebt haben. Und alle beschreiben es so, dass sich das Gesicht verändert, dass irgendwie was mit dem Körper passiert oder dass sie das Gefühl haben, es verändert sich was im Raum. Hast du es so wahrgenommen?
Absolut, absolut. Also ich habe sie genau in dem Moment angeschaut, wo ihr letzter Atemzug war. Und es war wirklich so, sie hat ausgeatmet noch und es hat so ausgeschaut, als würde sie so zusammensinken irgendwie. Also es war wirklich der Moment sichtbar, wo man gesehen hat, okay, jetzt ist es rum.
Hast du an irgendeinem Punkt gedacht, ist es auch eine Art von Erleichterung für sie?
Ja, eigentlich tatsächlich die ganze Zeit davor, also die Nacht über schon und auch in dem Moment dann, war wirklich der erste Gedanke, sie hat es jetzt überstanden. Mhm. Sie muss nicht mehr kämpfen, sie muss nicht mehr leiden.
Wie hast du dich denn so von ihrem Körper verabschiedet? Also gab es irgendwie einen Moment, wo du sie zum letzten Mal gesehen hast, den du irgendwie ganz besonders begangen hast?
Das war im Krankenhaus wirklich der letzte Moment. Also ich glaube, ganz bewusst verabschiedet im Nachhinein war wirklich der letzte Tag, wo sie wach war. Mhm. Und natürlich aber an dem Tag, wo sie gestorben ist, von dem Körper selber verabschiedet. Also ich bin als Letzter aus dem Zimmer rausgegangen mit einem, ja, wie kann man das beschreiben, mit einem Gefühl, als würde ich sie zurücklassen. Mhm. Also es war schon sehr komisch, sehr hart.
War die Beerdigung irgendwie eine Art von Abschluss für dich?
Ja, es war ein Stück mehr Abschluss. Mhm. Es hat einige Zeit gedauert mit der Beerdigung. Es waren, glaube ich, 6 oder 7 Wochen später erst. Ich hatte richtig Schiss vor dem Tag, ehrlich gesagt. Mhm. Aber es war wunderschön gemacht. Also die haben das auf dem Friedhof alles so schön gestaltet. Sehr angenehm für uns alle gemacht. Die Leute waren alle super. Und es war ein weiterer Schritt zum Loslassen. Ja.
Das Thema Sterben und Tod ist in unserer Gesellschaft ja ein Tabu. Wir haben auch ganz explizit eigentlich auch gedacht, das sollte man nirgendwo ausklammern, auch nicht bei einem Festival darüber zu sprechen, auch wenn es ein Tabu ist. Wie hast du dieses Tabu wahrgenommen in der Gesellschaft? Hast du das Gefühl gehabt, du kannst mit jedem darüber sprechen und Menschen sind dafür offen?
Viele ja. Ich habe aber auch viele wirklich getroffen und kennengelernt, die mit dem Thema so gut wie gar nichts zu tun haben wollen. Also die da wirklich verschlossen waren. Da hat sich tatsächlich sehr schnell rauskristallisiert, wer sind deine Freunde und wer nicht. Zum Beispiel in der Zeit vor oder während der ersten Transplantation hat sich mein alter Freundeskreis komplett verabschiedet. Ich glaube, dass die einfach schwierig damit umgehen konnten. Die haben mir anfangs tatsächlich wirklich, wo ich Sabina kennengelernt habe, haben sie mir alle gesagt, puh, überleg dir, was du dir da antust. So heftig es klingt, es war gar nicht so böse gemeint, aber einfach so, überleg dir, was da auf dich zukommen kann. Und da dachte ich mir, das waren einfach wirklich dann Menschen, die kommen mit so einer Geschichte einfach nicht klar. Und dadurch haben die sich komplett abgekapselt. Und während der ersten Transplantation, da hat sich dann wirklich gezeigt, die Leute, die in dieser Zeit da waren, das waren hauptsächlich Sabinas Freunde und von der Familie, die waren Freunde. Und die sind alle bis heute noch da. Die sind durch die zweite Transplantation mit durchgegangen. Und die kann ich heute noch jederzeit, zu jeder Uhrzeit anrufen, wenn irgendwas ist.
Wie erinnerst du dich heute an Sabina?
Eine gute Mischung, würde ich sagen. Überwiegend schon natürlich die schönen Momente, die wir hatten in der ganzen Zeit. Natürlich kommen auch immer wieder die Bilder einfach von der ganzen Krankenhauszeit, von den letzten Tagen, von dem letzten Moment. Die kommen automatisch wieder, die Bilder.
Mhm. Da ist ja plötzlich eigentlich eine große Leere da, wo vorher sich auch viel um ihren Krankenhausaufenthalt, ihre Arztbesuche gespielt hat. Was hat sich da für dich verändert?
es hat sich komplett alles verändert. Mhm. Weil es war ja doch wirklich so, gerade in der Zeit, wo es ihr so schlecht ging, kann man sagen, ich hatte eigentlich immer eine Aufgabe. Mhm. Auch nach der Arbeit. Ja? Also ich bin wirklich immer von der Arbeit, so blöd es klingt, in die Arbeit gegangen. Mhm. Und ich hatte immer zu tun, sie zu umsorgen, sie zu versorgen, zu Terminen zu fahren und so weiter. Und das ist halt jetzt so, man kommt nach Hause so, ja, und jetzt? Mhm.
Hast du manchmal Angst, Dinge von ihr zu vergessen?
Ja.
Also zum Beispiel, ich habe neulich drüber nachgedacht, dass ich von meinen Großeltern die Stimme gar nicht mehr richtig im Kopf habe. Kannst du dich noch an die Stimme erinnern?
Immer weniger, tatsächlich. Leider. Und das war auch eins der Sachen, die komischerweise am schnellsten verschwinden. Ich habe Gott sei Dank noch sehr, sehr viele Videos, Sprachnachrichten und so weiter. Die höre ich mir teilweise immer wirklich mal wieder an. Ich bin mir hundertprozentig sicher, vergessen wird man sie nie ganz. Aber es wird schwächer, ja. Und das ist schon komisch.
Und das ist ja ein Spagat, ne? Man muss auf der einen Seite irgendwann versuchen, ein bisschen loszulassen. Und auf der anderen Seite will man nicht vergessen. Wie schaffst du diesen Spagat?
Man holt sich immer wieder, denke ich schon, natürlich die schönen Gedanken, die man mit der Person hatte. Und in solchen Momenten, wo man einfach in so ein Loch fällt, wenn es einen gerade überkommt, zulassen. Mhm. Ich denke, das Schlechteste, was man machen kann, ist dann verdrängen. Einfach wirklich zulassen und im nächsten Moment einfach wieder an die schönen Sachen denken. Das hilft mir eigentlich ganz gut über die Zeit jetzt. Mhm.
Ich denke mir, die Wohnung erinnert ja auch sehr an Sabina, ne? Und du wohnst ja auch immer noch dort. Wie hast du das gemacht, dass sich das nicht runterzieht jeden Tag?
Schwer zum Sagen. Es gibt sicher viele, die nach sowas sagen würden, okay, in der Wohnung, wo man einfach gemeinsam gelebt hat die ganzen Jahre, da kann man nicht mehr bleiben. Kann ich wirklich gut nachvollziehen. Bei mir ist es tatsächlich Gott sei Dank wirklich so, dass ich sagen kann, mir macht das nichts aus. Also ich fühle mich trotzdem wohl in der Wohnung, auch wenn viele ihrer Sachen einfach noch da sind, auch so, wie sie vorher die ganze Zeit waren. Aber auch so ihr gewohntes Umfeld zu sehen immer noch, das tröstet auch ein bisschen, finde ich. Mhm.
Als wir uns vorhin das erste Mal gesehen haben, ist mir gleich deine Kette aufgefallen. Kannst du sagen, was sind das für Ringe an deiner Kette?
Das sind Sabinas und mein Ehering. Mhm. Das ist tatsächlich das Einzige, was ich täglich noch bei mir im Körper trage.
Was erinnert dich sonst an Sabrina?
So viele Situationen. TV-Serien, die wir zusammen gesuchtet haben.
Ihr wart große Let's Dance-Fans, ne?
Wir waren sehr große Let's Dance-Fans. Wir haben früher selber getanzt, dadurch sehr, sehr große Fans. Jetzt war ja gerade die Staffel wieder für dieses Jahr. Das sind schon so Momente, die wirklich, ja, wehtun auch.
Die sehr, ganz interessant, sehr komischen, ne, dass so eine Fernsehsendung sowas auslösen kann.
Ja, das war einfach so unser gemeinsames Ding irgendwie, ne?
Und schaust du sowas dann trotzdem?
Ich schaue es trotzdem. Es war am Anfang schon sehr komisch, sehr schwer, wirklich dann einfach alleine daheim zu sitzen, sich das anzugucken. Aber auch da denkt man wieder an die gemeinsamen Zeiten, wo man sich das zusammen einfach angeschaut hat. Ne?
Irgendwann kommen die ersten Male ohne Sabina, zum Beispiel ihr Geburtstag. Wie war das?
Da hatten wir alle wirklich echt Schiss davor, mhm, vor dem Tag. Mhm. Wir haben eine kleine Feier organisiert mit Familie und ihren Freunden. Und das hat Sabina tatsächlich auch so sich gewünscht, dass wir so eine Art Abschiedsparty machen, die wirklich eine Party sein soll. Also kein Trauer, keiner darf schwarz tragen, alle sollen in möglichst bunt kommen. So haben wir das auch gemacht und der Tag war sehr schön. Wir haben uns alle im Garten von ihren Eltern getroffen, hatten Luftballons, haben die steigen lassen. Jeder hat auf dem Luftballon noch so Abschiedsworte für sie draufgeschrieben. Der Moment, wo wir die Luftballons losgelassen haben, ja, da glaube ich, gab es keinen von uns, der nicht geweint hat. Ja, wir waren einfach alle mal wieder zusammen. Mhm. Und das war schon sehr schön.
Wie trauerst du denn generell gerade im Moment noch, würdest du sagen? Ist das noch etwas, wo du jeden Tag dran denkst?
Es ist nicht mehr jeden Tag. Es wird leichter, tatsächlich. Aber in gewissen Momenten, wenn die da sind, dann überkommt es einem schon richtig. Ja.
Wie präsent ist Sabina noch in deinem Alltag?
Sehr.
Sehr?
Sehr präsent. Hauptsächlich in der Arbeit. Tatsächlich. Ich habe ja den Friseursalon von ihren Eltern übernommen und der Laden ist sie, das ist ihre Familie und dadurch ist es jeden Tag präsent.
Ich mag es mir gar nicht vorstellen, wie schwierig es ist, wenn der Mensch, mit dem man jeden Tag verbracht hat, plötzlich einfach nicht mehr da ist und alles um einen herum an diesen Menschen erinnert. Orte, die man durch eine andere Person vielleicht erst kennengelernt hat oder die man gemeinsam gestaltet hat. Sich weiterhin an diesen Orten aufzuhalten, es fühlt sich bestimmt nicht für jede oder jeden gut an. Bei Markus habe ich aber das Gefühl, dass genau diese Orte eine schöne Erinnerung für ihn sind und dass sie ihm auch helfen, mit seiner Trauer umzugehen.
Wir haben sehr viel wirklich auch bis ins kleinste Detail geredet. Angefangen von, wie soll die Beerdigung ablaufen, was wären ihre Wünsche gewesen, welches Lied soll gespielt werden und so weiter. Und sie hat natürlich auch gesagt, was ich danach machen sollte, was sie sich dafür gewünscht hätte. Und ja, das Wichtigste für sie war eigentlich, ich soll den Kopf nicht hängen lassen, ich soll weitermachen. Egal wie schwer es ist, sie hat immer gesagt, sie möchte, dass ich wieder glücklich werden kann. Mhm. Sie hat wirklich wortwörtlich, hat sie mal gesagt gehabt, sie möchte und es ist ihr wahnsinnig wichtig, dass ich jemand Neues kennenlernen kann, die mir das geben kann, was Sabine mir nicht geben konnte.
Das war eigentlich ihr größter Wunsch. Und wie ging es dir damals, als sie das gesagt hat?
Wasserfall. Das war schon krass. Man hat immer gemerkt und sie hat es auch immer gesagt, dass, weil ich einfach immer so viel getan habe für sie, gerade hauptsächlich in den schlechteren Zeiten, und sie mir einfach immer nie helfen konnte. Sie hätte immer so gern irgendwas gemacht, mit angepackt, irgendwas erledigt für mich oder so, und sie konnte einfach nicht. Und das hat sie selber immer sehr, sehr, sehr beschäftigt. Und deswegen war ihr das einfach sehr wichtig für die Zukunft, Hannah.
Und wann glaubst du, ist denn der Zeitpunkt, wann du wieder offen bist für was Neues?
Gibt es dafür einen richtigen Zeitpunkt?
Das frage ich dich, genau.
Ich glaube, da gibt es keinen Zeitpunkt. Ich glaube, wenn es soweit ist, merkt man es. Mhm. Der Moment wird irgendwann kommen. Kommt er früher, kommt er später.
Und glaubst du, irgendwann, wenn du jemanden Neuen kennenlernen würdest, dann würde es sich auch komisch anfühlen, du hättest ein schlechtes Gewissen?
Ich glaube schon. Ich glaube, in den ersten Momenten könnte ich mir schon vorstellen, dass es sich irgendwie komisch anfühlt, ja. Mhm.
Was glaubst du, wie man dieses Gefühl loslässt? Weil man muss ja irgendwie auch weitermachen.
Ich glaube, genau mit dem Gedanken. Mhm. Einfach auch den Gedanken zu wissen, dass Sabine es genauso gewollt hätte, dass ich weitermache, ja, und dass ich jemand Neues kennenlernen kann. Und ich glaube, mit dem Gedanken kriegt man das irgendwie hin.
Kannst du jetzt wieder glücklich sein?
Immer mehr, ja. Also es war schon die ersten paar Monate, da habe ich gar keinen Gedanken daran verschwendet, natürlich. Aber jetzt mittlerweile, denke ich schon, kommt der Gedanke öfters, dass man sagt, es könnte wieder funktionieren, ja. Mhm.
Wie geht es? Was brauchst du, um wieder glücklich zu sein?
Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt sagen, wenn man jetzt von einem Partner, Partnerin ausgeht, das Wichtigste, glaube ich, ist Verständnis.
Und wahrscheinlich spielt Zeit auch eine große Rolle.
Und die Zeit, ja.
Mich würde interessieren, ob ihr irgendwelche Fragen an Markus habt, weil jetzt sind wir schon auf einem Festival, jetzt sind wir hier schon in einer Gruppe hier. Ah ja, da gehen schon ein paar Hände hoch.
Mich würde mal interessieren, wie ihr euch dazu entschieden habt, das so öffentlich zu machen, weil Krankheit und Sterben ist ja doch ein sehr, sehr persönliches Thema.
Also tatsächlich bewusst die Entscheidung, das alles so öffentlich zu machen, kam von Sabine aus. Sie hat sich eine Zeit lang viel mit anderen Mukus ausgetauscht. Und da ging es auch viel eben um, gerade um diesen Punkt, wo man sagt, okay, lasse ich mich jetzt für eine Transplantation listen oder nicht. Und allein diese Entscheidung war für viele ein riesengroßer Angstschritt. Ja. Und da hat sie sich sehr viel mit anderen ausgetauscht und einfach da gemerkt, okay, es gibt viel zu wenig öffentliche Aufklärung dafür. Und da hat sie gesagt, okay, sie nimmt das jetzt einfach zum Anlass und fängt mal zumindest damit an. Und das war eigentlich so der erste Schritt, wo sie gesagt hat, okay, sie geht damit wirklich nach außen. Und dann hat sich's entwickelt, dann kam eins zum anderen.
Diese Aufklärungsarbeit hat auch zu insgesamt 6 Videos mit der PULS-Reportage geführt, die ich euch sehr ans Herz lege. Da sind viele bewegende Momente dabei. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Ich hatte jetzt in meinem Freundeskreis auch einen Fall, dass diejenige Person, eine sehr naheliegende Person, verloren hat. Und ich habe mich in dem Moment sehr stark gefragt, wie ist es dann für denjenigen, der die Person verliert, im Freundeskreis auch die Trauer mitzubekommen? Also war das eher was für dich, wo du sagen würdest, das hat dich selbst nochmal stärker irgendwie runtergezogen, oder war das irgendwie auch ein Moment oder Momente für dich, wo du sagst, in denen konntest du selbst auch nochmal diese Zeit verarbeiten?
Eher, ich konnte es für mich selber nochmal verarbeiten, tatsächlich. Also die Zeit und der Moment, auch wo sie gestorben ist, hat mich nicht mehr runtergezogen, sag ich mal, als wie es davor schon gedrückt war, ja. Und es waren einfach, wie gesagt, in dem Moment auch so viele Leute, Freunde und so weiter, alle dabei. Das war einfach dieses gegenseitige Trösten, das hat einen wirklich aufgefangen dann.
Gibt's noch jemand, der vielleicht was von sich erzählen möchte?
Ja, servus. Bei mir ist es auch ein bisschen persönlich. Meine Frau hat vor ein paar Jahren einen schweren Unfall gehabt, hat's überlebt. Und ich habe danach gemerkt, dass man lange braucht, um irgendwann wieder die volle Freude in irgendeinem Moment zuzulassen. Und deswegen die Frage: Wie war das bei dir? Hast du es irgendwann gemerkt, dass es wieder geht?
Ja, war tatsächlich so. Es war bei der ersten Transplantation, habe ich danach wahnsinnig lange gebraucht, um aus dem alten Trott rauszukommen. Weil da war Sabine einfach wieder fit, sie konnte was machen, sie hat mir Sachen abgenommen. Und sie hat einfach mal gesagt nach der Arbeit, okay, jetzt hock dich auf die Couch und halt die Füße still. Konnte ich nicht, eine ganze Zeit lang. Also das hat tatsächlich lang gebraucht. Und jetzt nach dem zweiten Mal, das hat auch natürlich eine Zeit gedauert, ich würde jetzt fast sagen, bis alles geregelt war danach. Also bis so Sachen wie Beerdigung geplant war, bis Versicherungen, Konten aufgelöst etc. pp. Bis das mal so alles durch war, das war eine sehr angespannte Zeit. Aber danach, ja, war so ein Moment da, wo man dachte so, okay, jetzt kann ich auf mich gucken. Und das war so der Moment, glaube ich, wo es dann wirklich auch ging, dass ich mal wieder ein Lachen rausgekriegt habe.
Ich habe da drüben noch eine Frage gesehen.
Wie ist das jetzt im Nachhinein? Denkt man drüber nach, wie Streits waren, oder sieht man das jetzt voll nostalgisch? Wünscht man sich die Zeiten zurück, wo man gestritten hat, oder ignoriert man das komplett?
Lustig, dass du das fragst. Ja, tatsächlich. Man denkt wirklich an solche belanglosen Momente wie Streits. Da denkt man wirklich drüber nach. Man lässt einfach die ganze Zeit so nochmal Revue passieren und denkt sich wirklich so im Nachhinein so, wie blöd waren wir eigentlich, über sowas sich zu streiten. Also ich für mich muss auch da sagen, ich hätte es mir nicht anders gewünscht. Ich würde es genauso wieder machen.
Jetzt hast du ja, so wie ich es verstanden habe, recht viel Zeit gehabt, dass du dich darauf irgendwie vorbereitest, dass es heute zu Ende geht. Was würdest du vielleicht mitgeben, dass also die Vorbereitung quasi schon weg oder vorweg nimmt, auch wenn dann tatsächlich ein Todesfall sehr plötzlich auftritt?
Umso wichtiger, vorab wirklich auch mit den Angehörigen, mit dem Partner und so weiter wirklich auch darüber zu reden, weil das nimmt einem wahnsinnig viel Druck raus. So empfand ich auf jeden Fall. Man hat einfach schon gewisse Sachen im Kopf, mit denen man sich hinterher nicht mehr befassen muss. Und das macht es klingt blöd, ein bisschen leichter.
Okay, und habt ihr denn dann, wie du gemeint hast, mit Musik aussuchen etc., habt ihr das irgendwie aufgeschrieben oder waren es dann wirklich nur Erinnerungen, die du noch hattest?
Sabine hat das tatsächlich alles aufgeschrieben, ja. Sie hat in ihrem Handy praktisch eine Notiz gehabt, wie die ganzen Abläufe sein sollten, welche Musik und so weiter. Also sie hat das alles notiert, ja.
Ah, da vorne ist auch noch eine Frage.
Ich habe das Gefühl, du hast jetzt mittlerweile auch einen Umgang damit gefunden, darüber zu reden und auch über das gesamte Thema Sterben und Tod zu reden. Gibt es etwas, was du Menschen raten kannst, denen es nicht so leicht fällt, auch gerade die in einer Rolle stehen, wo die das Gefühl haben, sie müssen stark sein und können dieses Thema nicht zulassen und diese Trauer nicht zulassen?
Ich war genauso, dass ich immer gesagt habe, okay, ich habe mich zurückgestellt und habe immer gesagt, ich muss für Sabina da sein, ich muss für sie stark sein. Ja, ich darf, dadurch, dass sie ja immunschwach war nach den Transplantationen, ich darf zum Beispiel nicht krank werden. Ich habe mir immer eingeredet, ich darf nicht krank werden. Ich bin in den letzten 7 Monaten, glaube ich, 4-mal jeweils locker eine Woche flach gelegen, weil ich mir dachte, okay, mein Körper holt jetzt alles nach, was ich davor nicht krank sein durfte. Ja. Irgendwann dachte ich mir aber, ja, stark sein für den Partner, schön und gut, aber man darf sich halt selber auch nicht vergessen. Und ich glaube, da muss man sich einfach immer wieder selber so ein bisschen in den Hintern treten und denken so, ich muss auch mal auf mich gucken, weil ich war tatsächlich auch an dem Punkt Anfang letzten Jahres, da war ich komplett durch mit der ganzen Situation. Da war ich wirklich an einem Tiefpunkt auch gewesen. Was mir da geholfen hat, drüber reden, mit egal wem, sei es die eigene Familie, Freunden, jemand Professionelles, wenn es wirklich sein muss, vollkommen egal. Aber sich einfach wirklich das Ganze von der Seele reden, das hilft.
Und ich glaube, Sabina, Fans, mega schön, dich hier zu sehen und über sie sprechen zu hören. Und ich danke dir voll, dass du gekommen bist. Und
danke, dass ich da sein durfte.
Dass du so offen darüber gesprochen hast. Ein Riesenapplaus bitte für Markus.
Vielen Dank.
Ich finde es total stark, wie Markus mit dem Tod umgeht. Ich hatte bei dem Gespräch überhaupt keine Angst, ihm alle Fragen zu stellen, weil er auf mich den Eindruck macht, als hätte er den Verlust von Sabina zwar noch nicht komplett verarbeitet, aber als wäre er auf einem guten Weg. Ich fand es sehr schön, wie er über Sabina gesprochen hat und auch, wie viel sie schon gemeinsam vor ihrem Tod geklärt haben. Das hat ihm danach sicher vieles einfacher gemacht. Zu wissen, wie sie beerdigt werden möchte zum Beispiel. Ich finde, das sollten wir mit unseren Angehörigen viel mehr tun, um dann im Notfall eine Vorstellung von ihren Wünschen zu haben. Am Ende dieser Folge finde ich ganz wichtig, der Tod sollte kein Tabu sein. Das war mein Gespräch mit Markus auf dem Festival. Danke an alle, die dabei waren und danke auch an diejenigen, die mit uns bei der Aufnahme ins Gespräch gekommen sind, Fragen gestellt haben oder ihre Erfahrungen geteilt haben. Das war ein sehr emotionales Gespräch und Jetzt kommt noch eine emotionale Nachricht hinterher. Zumindest für mich. Ich habe es in der vorletzten Folge ja schon angekündigt. Ich werde aufhören bei die Frage. Und das hier, das ist meine wirklich letzte Folge. Damit habt ihr... Jetzt bricht meine Stimme. Damit ihr meine Entscheidung ein Stück besser nachvollziehen könnt, möchte ich kurz ausholen. Vor über 6 Jahren wurde ich Host bei die Frage. Bei diesem Format zu arbeiten, war mein absoluter Traum, seitdem ich damals beim Bayerischen Rundfunk eingestiegen bin. Als ich dann tatsächlich gecastet wurde 2018, da konnte ich mein Glück kaum fassen. Mein Leben hat sich mit diesem Job total verändert. Denn bei die Frage mitzuarbeiten ist unfassbar intensiv. Auf eine gute Art. Gerade am Anfang, als wir noch ein sehr kleines Team waren, waren wir jede Woche irgendwo in Deutschland unterwegs und haben zusammen sehr viele außergewöhnliche Dinge erlebt. Zum Glück sind wir über die Jahre gewachsen und konnten uns die Arbeit immer besser aufteilen. Aber bis heute ist es so, dass ich es einfach liebe, mit den Autorinnen und Autoren und unseren Videoproducern loszuziehen und gute Geschichten zu finden und die dann auch zu erzählen. Diese gemeinsamen Dreh- und Podcastreisen, die schweißen enorm zusammen. Was neu für mich war und woran ich mich erstmal gewöhnen musste, für alles Feedback zu bekommen. Für meine Frisur, für meine Art, für meine Fragen. Aber zum Glück habe ich mit euch die beste Community, die ich mir vorstellen kann. Bis auf ganz wenige Ausnahmen war die Kritik immer sachlich und das meiste Feedback einfach liebevoll und wertschätzend. Ich habe mir oft gewünscht, dass das Team, mit dem ich hier arbeite, mehr von diesem Feedback bekommt und diese eher unsichtbare Arbeit noch mehr gewürdigt wird. Ohne dieses Team wäre die Frage nämlich niemals die Frage. In die Redaktion zu fahren, das ist... In die Redaktion zu fahren, das ist wie nach Hause kommen. Die meisten hier kenne ich schon ewig und viele sind eher Freundinnen und Freunde als Kollegen. Vor 2,5 Jahren haben wir dann mit diesem Podcast angefangen. Und egal, ob auf YouTube oder hier im Podcast, wir sind über die Jahre extrem zusammengewachsen und richtig groß geworden. Als Team, aber auch als Community. Und in euren vielen Nachrichten und Kommentaren immer wieder zu lesen und zu hören, dass euch eine Geschichte besonders berührt oder sogar inspiriert hat, etwas in eurem Leben zu hinterfragen oder zu ändern, das ist für mich der größte Schatz. Die Arbeit bei Die Frage hat immer Spaß gemacht, das macht sie bis heute. In diesen Aufnahmen, die oft mehrere Stunden dauern, kann ich mich richtig intensiv auf andere einlassen. Das ist wie ein Abtauchen. Oft verliere ich das Zeitgefühl in diesen Gesprächen. Und das als seinen Job bezeichnen zu dürfen, das ist wirklich ein Privileg. Das alles funktioniert natürlich nur, weil es Menschen gibt, die sich öffnen und uns in ihre Welt reinlassen. Und wie viele das über die letzten 6 Jahre waren, unglaublich. Danke für all das Vertrauen, den Mut und die Ehrlichkeit. Ich kann mich an super viele Geschichten noch so gut erinnern. In meinen Videos, aber auch hier im Podcast. Für ein paar Folgen war ich zum Beispiel draußen unterwegs an spannenden Orten. Ich war in einem Swingerclub und in einem Bordell. Ich war bei einer Sexualbegleitung ganz nah dabei. Ich habe beobachtet, wie Drogen auf ihre Reinheit gecheckt wurden. Was mich aber am meisten nachhaltig beeindruckt hat, war der Tag mit dem Kriseninterventionsteam.
Direkt Einsatz.
Was weißt du denn schon ungefähr?
Wir fahren jetzt zu einer Familie. Da wurde ein Jähriger erfolglos reanimiert. Ja. Der ist jetzt verstorben. Und wir fahren da jetzt hin und sollen die Angehörigen und Hinterbliebenen betreuen.
Viele Menschen haben mich tief in ihr Gefühlsleben mitgenommen. Menschen, die mich extrem beeindruckt haben. Dazu gehören Mo, der als Jugendlicher allein aus Syrien nach Deutschland geflohen ist. Oder Miriam, die von einem Blitz getroffen wurde und höllische Schmerzen hatte. Und wirklich sehr hängen geblieben ist mir die Geschichte von Melissa. Und das war auch die erste Folge unseres Podcasts. Sie ist in einer gewalttätigen Familie aufgewachsen und mit 14 abgehauen.
Man hat gesehen, wie ich geweint habe und mich versteckt habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt habe, Hilfe, mit den Lippen, Hilfe. Die haben nichts gemacht.
Ich hatte bei die Frage total viele Freiheiten, das zu machen, auf was ich Lust hatte, was mich persönlich interessiert. Zum Beispiel wollte ich schon immer mal herausfinden, wer sich nachts auf einem Parkplatz trifft, um Sex zu haben. Und ich durfte einer sehr großen Leidenschaft vor mir nachgehen und einen Tag lang auf einem Wertstoffhof Leute anquatschen.
Darf ich mal ganz kurz fragen? Das sieht ja super spannend aus, was Sie da haben. Was ist das?
Das sind Filmbüchsen.
Ihr merkt, ich schwärme von dieser Arbeit, diesem Format, dem Team. Und jetzt könnte man auch sagen, ja, passt doch alles. Gleichzeitig habe ich seit einiger Zeit aber auch so ein Gefühl. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr schon sehr lange in einer WG wohnt oder in einer Stadt seid oder was auch immer. Und irgendwann denkt ihr, jetzt ist es Zeit weiterzuziehen. Und das eben nicht, weil es schlecht ist, da wo man ist, sondern einfach, weil ihr mal was Neues kennenlernen möchtet. Neue Aufgaben, neue Menschen. Und damit euch selbst auch wieder besser oder anders kennenlernt. Und genau an dem Punkt bin ich gerade. Ich habe in letzter Zeit viele Chancen bekommen, mich in anderen Formaten auszuprobieren. Und dabei habe ich gemerkt, dass mir das auch total viel Spaß macht. All die Erfahrung woanders hin mitzunehmen und andere Bereiche für mich zu entdecken. Und dann habe ich schnell festgestellt, dass ich mit meinen Kapazitäten irgendwann an meine Grenzen komme, wenn ich alles gleichzeitig machen möchte. Das geht nicht. Deshalb ist es aus meiner Sicht vielmehr eine Entscheidung für neue Erfahrungen und nicht gegen die Frage. Und mir war immer klar, irgendwann wird dieser Zeitpunkt kommen, an dem sich die Wege trennen werden. Ganz realisiert habe ich das aber immer noch nicht, dass es jetzt soweit ist. Es braucht wohl noch ein bisschen. Mir bleibt also nur zu sagen, danke, danke, danke für eure Loyalität und euer Vertrauen in dieses Format und eure Unterstützung. Das Gute, ich bin ja nicht aus der Welt und ich würde mich freuen, wenn ihr meine Arbeit weiter verfolgt. Ihr findet mich auf Insta oder ihr googelt einfach. Ich bin mir sicher, ihr findet einen Weg. Und was mir bei all der Nostalgie und den Abschiedstönen total wichtig ist, mit diesem Podcast geht es weiter. Meine tolle Kollegin Lisa Sophie, die ihr sowieso schon kennt von YouTube und anderen Podcast-Folgen von Die Frage, die wird das Format hier super weitermachen. Und das Team, das so einen großen Beitrag zu diesen spannenden Folgen leistet, es bleibt auch dabei. Und deswegen würde es mich total freuen, wenn ihr dem Format treu bleibt und weiterhin Abos, gute Bewertungen und Kommentare da lasst. Ich werde auf jeden Fall weiterhören und freue mich auf die Zukunft von Die Frage. Wenn ihr noch was loswerden wollt, Feedback zu dieser Folge habt oder zu einer anderen Folge, dann meldet euch doch wie immer gerne per Sprachnachricht unter der 0174 274 5065. Macht's gut und alles Liebe. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert. Autorinnen dieser Folge Luisa Gruber und Amelie Hörger. Redaktion Diana Kulotzik und Patrick Abele. Produktion Matthias Sautier. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.